MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
So ein WG-Zimmer, das können sich wahrscheinlich die wenigsten leisten. Nähe Leopoldstraße, nur ein paar Meter zum Englischen Garten und eine schöne Dachterrasse mit Blick über München. Die Erzdiözese München und Freising, die hat hier ein ganz besonderes Projekt gestartet. Und zwar eine Mitleb-WG.
Hier leben zwei Priester dauerhaft und jeweils für maximal ein Jahr zwei weitere Mitbewohner. Einer der Priester ist Klaus Hofstetter. In der Berufungspastoral hält er verschiedene Angebote für Menschen bereit, die auf der Suche sind. Doch er wollte auch eine längere Erfahrung ermöglichen.
Das haben wir jetzt hier mit der Mitleb-WG. Und das ist schon nochmal was anderes, weil man halt einfach im Alltag miteinander lebt. 24 Stunden auf 7 Tage. Da bekommt man mit, der andere ist total müde oder ist krank oder die Prüfungen stressen ihn super. Und all das so zu leben, dass es geistlich durchtränkt ist, weil wir achtsam miteinander umgehen und glauben, dass Gott mit uns was vorhat.
Genau das gefällt Florian Meidinger am Leben in der WG. Der 24 Jahre alte Theologiestudent ist froh, dass er immer jemanden zum Reden hat. Zum Beispiel, als er ein Praktikum in der Krankenhausseelsorge gemacht hat.
Das Praktikum hat ja auch was mit mir gemacht. Ich hatte Begegnungen und Erlebnisse, die ich so halt jetzt im Alltagsleben nicht habe. Also in der Klinik sind das einfach nochmal andere Themen, was das mit mir auch nochmal gemacht hat. Auch persönlich einfach. Also, aber tatsächlich auch einfach der Austausch an sich über diese Themen und dass es dafür Raum gibt.
Ein fester Termin in der Woche ist für diesen Austausch vorgesehen. Jeder teilt mit, was ihn so beschäftigt. Der zweite Priester in der WG, Robert Deiser, hat zuvor alleine gelebt. Die Mitleb-WG empfindet er als Bereicherung. Auch wenn alle Bewohner sehr unterschiedlich sind.
Wir haben hier jemand unter uns, der sehr fitnessbewusst ist, der jetzt mittags zum Beispiel gerade keine Kohlenhydrate isst. Das sind manchmal natürlich Herausforderungen. Und da gibt es einfach verschiedene Vorlieben und so. Oder man merkt zum Beispiel auch beim Humor, auch da unterscheiden wir uns manchmal. Und trotzdem gelingt es uns, dass wir gemeinsam lachen.
Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Trost und Heilung. Wer bräuchte das nicht im Leben? Das ehemalige Kloster Beuerberg, südlich von Wolfratshausen, das präsentiert eine neue Ausstellung genau dazu. Seelentrost, was uns heilen kann, heißt die, und zeigt, wie Kunst und Volksfrömmigkeit unterschiedlichstes Leid dargestellt haben. Es sind Zeugnisse von Menschen im Glauben, die innere Heilung gesucht und oft genug auch gefunden haben. Und natürlich gingen sie dabei auch ganz praktisch gegen Krankheiten vor. Auch das zeigt die Ausstellung. Wir waren vor Ort.
Mit der Seele und den Tröstungen der Religion kennt sich Christoph Kürzeder aus. Er ist Theologe und hat mit seinem Team die Ausstellung Seelentrost im Kloster Beuerberg entwickelt. Gerade steht er vor einem seiner Lieblingsobjekte, dem sogenannten Tugendautomaten. Wer eine Münze einwirft, bekommt ein kleines, rundes Pappschildchen ausgeworfen. Auf dem steht in Goldschrift eine Tugend, die zu beherzigen sich lohnt.
Welche Tugend ist denn ausgeworfen worden?
Eine ganz besonders schöne, nämlich Ruhe des Geistes. Ich glaube, das ist eine Tugend für unsere Zeit, die wir alle dringend benötigen würden, denn wir sind ja alle Getriebene derzeit.
Der Tugendautomat steht am Anfang der neuen Ausstellung und seine Sprüche machen deutlich, dass Menschen für ihren Seelentrost selbst etwas tun können.
Ich glaube, das ist etwas, was wir auch hier lernen können. Heilung beginnt immer bei uns selber. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Erkenntnis, die wir alle haben sollten.
Allerdings ist das kein Ego-Trip. Wer bestimmte Haltungen und Werte pflegt, setzt sich auch selbstlos für andere ein. Christen haben da in Jesus ein perfektes Vorbild. Beeindruckende Gemälde aus dem 19. Jahrhundert zeigen ihn, wie er Kranke heilt. Solche Taten und Wunderzeichen sind auch auf einem 1500 Jahre alten Kreuz aus Byzanz eingeritzt. Wahrscheinlich hat man es Kranken auf den Körper gelegt. Das Vertrauen in Gott und der Glaube, sie sind die großen Seelentröster der Menschheitsgeschichte.
Der Kern der Religion ist ja Heil, das Heilbringende. Und da ist das Christentum schon ziemlich, eigentlich in seiner Geschichte auch immer wieder stark gewesen. Nicht immer. Es gibt auch Phasen, in der auch hier Religionen und Kirchen auch versagt haben. Aber eigentlich ist uns das ins Stammbuch geschrieben, die Heilserfahrung auch als ganz praktische Erfahrung im Leben auch weiterzugeben, Menschen beizustehen.
Das war auch eine Aufgabe im Kloster Beuerberg. Bis heute ist dort eine Apotheke zu sehen, mit der die Ordensleute die Menschen in der Umgebung mit Medikamenten versorgten. Aber auch Gebete, Rituale und Gottesdienste spendeten Zuversicht und Hoffnung. Die unzähligen Andachtsgegenstände vom Rosenkranz bis zum Amulett oder Votivtafeln sprechen da eine klare Sprache. Sie halfen mit Seuchen und Krieg, mit Schreckensnachrichten und panischen Angstzuständen zurechtzukommen. Und das ist höchst aktuell.
Themen, die den Menschen durch die Geschichte immer auch begleitet haben, sind jetzt wieder so präsent. Wir haben gedacht, sie sind entmachtet sozusagen und jetzt sind sie wieder so klar da. Wir haben eine Pandemie erlebt und wir erleben derzeit Krieg in einer Weise, wie wir es seit Generationen nicht mehr so intensiv erleben mussten.
Christoph Kürzeder will in der Ausstellung zeigen, wie Menschen früher solchen Traumata und Nöten begegnet sind, auch wie sie Mitgefühl und Solidarität erfahren und selbst gegeben haben. Und jeder Besucher kann das mit eigenen Erlebnissen und der eigenen Lebensgeschichte vergleichen.
Es ist ja wie ein Weg, den ich in der Ausstellung gehe, zu mir selbst. Die einzelnen Elemente regen mich ja stark an, zu reflektieren, was hat das mit mir zu tun.
Dazu lädt besonders der letzte Raum der Ausstellung ein, der ehemalige Gebetschor der Schwestern, die bis 2014 hier gelebt haben. Dort ist ein großes Herz aus Holz aufgebaut, in dessen Innern sind Sitzplätze. Und zu Musik von Johann Sebastian Bach kann jede und jeder darüber nachsinnieren, was ihn oder sie beängstigt, krank macht und auch tröstet.
Als Ort der Ruhe, der Besinnung, und eben vielleicht sogar für manche Menschen eine Erfahrung, dass die Welt auch weiterhin eine Welt ist, die auf dem Weg zum Heil ist. Und das liegt an mir selber. Auch irgendwie sind wir selber aufgerufen, daran mitzubauen. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist.
Die Ausstellung Seelentrost zeigt, wie Menschen sich für dieses Heil durch Nächstenliebe eingesetzt und wie sie dabei ihr Vertrauen auf Gott ausgedrückt haben. Vielleicht lässt sich davon ja auch etwas für die von Krisen geschüttelte Gegenwart lernen. Aus Kloster Beuerberg, Alois Bierl für MKR, das Kirchenradio.
Sommerferien in Bayern und da gehören für viele Kinder und Jugendliche auch Ferienfreizeiten dazu. Manchmal ist es das Fußballcamp, aber oft sind es auch Fahrten mit den Pfadfindern oder den Ministranten, also kirchlich organisiert. Was so eine Freizeit zum Beispiel mit Ministranten so zu bieten hat, das wollte meine Kollegin Maria Ertel wissen.
36 Kinder und Jugendliche aus dem Pfarrverband Achdorf-Kummhausen machen sich gerade fertig fürs Ministrantenlager. Julia ist 17 und inzwischen auch als Betreuerin dabei. Ziel ist dieses Jahr Furt im Wald und wie immer eine Jugendherberge.
Grundsätzlich haben wir bis jetzt sehr gute Erfahrungen gehabt, also sowohl mit die Zimmer, das war bis jetzt eigentlich, haben wir für die Kinder immer positive Rückmeldungen gekriegt, genauso wie es ums Essen gegangen ist. Wir haben bis jetzt immer gute Räume gehabt, haben damit auch Möglichkeiten gehabt, wenn es jetzt regnet, also uns hat es jetzt schon zweimal sehr abgeschifft und dann haben wir mir drin einiges gut auf die Beine stellen können.
Denn Programm ist wichtig. Gemeinschaft und Spaß stehen im Mittelpunkt, deswegen gibt's auf solchen Fahrten auch ganz klare Regeln für Handys.
Bei uns ist eigentlich immer so geregelt, dass bei Gruppenaktivitäten, genauso wie wenn es ums Essen geht, dass dort das Handy grundsätzlich eigentlich nichts zu suchen hat. Deswegen, wo ich immer eben auch früh draußen mache, also Rugby, Fußball, alles Mögliche, dass sie halt einfach ausgepowert sind und dann haben es abends auch oft, entweder erzählen sie sich nur früh oder wir machen sonstige Spiele. Also wir versuchen immer so viel anzubieten, dass die Kinder eigentlich gar nicht groß in Versuchung kämen, ans Handy zu gehen.
Seit ein paar Jahren fahren die Pfarreien gemeinsam als Pfarrverband auf Zeltlager oder Ministrantenfreizeit. Und die Betreuer wie Julia und Benjamin bestätigen, eine super Idee.
Ja, man merkt auf jeden Fall eine Verbindung zwischen verschiedenen Pfarreien. Mittlerweile ist es so, dass wir alle wirklich super untereinander klarkommen.
Dann merkt man halt jetzt, dass sie mittlerweile ganz neue Gruppen bilden, dass das ganz anders durchgemischt ist. Damit sind natürlich also Festival, Weihnachtsfeste, wo auch sie wieder alle auf einen Haufen treffen, viel entspannter, weil sie die Kinder auch untereinander viel besser kennen. Also auch unter die Betreuer ist ein Team zusammengewachsen. Die Gemeinschaft wächst damit viel mehr.
Und jetzt, wo die Ministranten alles gepackt haben für den Bayerischen Wald, wünscht sich Hedwig Langwieser, die als Gemeindereferentin dabei ist, nur noch eins.
Dass die Kinder eine schöne Zeit haben. Und dass es halt nicht nur, ja, wie man immer so schön sagt, der Dienst am Altar ist. Das Miteinander ist entscheidend. Und außerhalb von Schule, wo die Kinder sich selber entscheiden dürfen, da möchte ich dabei sein. Und dann wächst da Gemeinschaft auf ganz anderer Ebene, wo nur mehr andere verbindende Elemente mit dabei sind. Und das, glaube ich, merkt man auch auf die Sommerfreizeiten ganz klar.
Egal ob Ministrantenlager, Fußballcamp oder doch der Familienurlaub, viel Spaß in den Sommerferien. Maria Ertl fürs MKR, das Kirchenradio.
MKR, das Kirchenradio.
Die Sommerferien, sie sind da, endlich. Und das heißt, viele sind schon in Richtung Berge, Meer oder Badesee unterwegs oder machen sich die nächsten Tage dahin. Im Koffer ist meistens fürs Handy, die Sonnencreme und auch die Badesachen Platz. Aber dieses Mal sollten sie vielleicht auch mal ein paar Stifte einpacken und eine richtig altmodische, handgeschriebene Karte schicken.
Hallo Oma, das Wetter ist schön, das Meer ist blau und ich esse ganz, ganz viel Eis. Ja, so oder so ähnlich klangen Postkarten früher bei uns. Aber auch heute noch macht Urlaubspost Spaß, sagt Autorin Christine Schniedermann aus München.
Gerade in einer Zeit, wo so viel so schnell geht und so viel so digital ist. Und natürlich kann man irgendwie ein Foto aus Rom schicken. Aber ich finde, so eine Postkarte hat noch was irre Persönliches. Ich muss mich damit befassen, was ich da drauf schreibe. Es ist meine Handschrift. Ich habe das Motiv ausgesucht. Also ich finde eine Postkarte einfach rundum eine sehr schöne persönliche Sache.
Und für alle, die keine Idee haben, was sie schreiben sollen, hat die Autorin einen Tipp aus ihrem Schreiballtag.
Dann fange ich an zu schreiben mit, ich erinnere mich an gestern, ich erinnere mich an Strand gestern und dann kommt man rein und dann entdeckt man, ah ja, ich habe eine Krabbe gesehen oder irgendwie eine Möwe hat mir irgendwas aus der Hand gerissen oder so. Also über dauerhaftes Schreiben, ich erinnere mich an und dann eben das Wort einsetzen, worüber ich schreiben möchte, kommt man irgendwann zu was, auf jeden Fall.
Dieses Schreiben, das ist nicht nur für die schön, die dann die Karte bekommen. Auch ich als Kartenschreiber profitiere davon.
Das hat ja auch ein bisschen was von eigenem Tagebuch, ne? Also vor allem, wenn es eine Postkarte ist, auf der ich schreibe, was ich erlebt habe. Und man erzählt ja auch nur von den lustigen, spannenden, interessanten Dingen und schreibt nicht einfach so, ja, Sonne oder so. Und wenn man es mit der Hand aufgeschrieben hat, bleibt es auch im Gedächtnis besser haften.
Also einfach mal ausprobieren und eine Karte schreiben. Geht natürlich auch für alle, die daheim bleiben. Und Grüße aus dem schönen Bayern, die kommen immer gut an.
Linda Burkhardt für das MKR, das Kirchenradio.
Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Ja, viele Mieterinnen und Mieter erhalten einmal im Jahr ihre Heizkostenabrechnung. Ja, und oft steht eine höhere Nachzahlung im Raum. Wie kann man die Abrechnung überprüfen und auf was sollte man achten? Das weiß unsere Expertin für Energie- und Verbraucherrecht Silvia Hartl vom Verbraucherservice Bayern, VSB. Frau Hartl, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Hartl, lohnt es sich denn überhaupt, die Heizkostenabrechnung genau anzuschauen? Viele Menschen werfen ja nur einen Blick auf die Nachzahlung oder auf das Guthaben. Kann man denn als Laie die Abrechnung genauer prüfen?
Fehler in der Abrechnung kommen häufiger vor, als viele denken. Verbraucher und Verbraucherinnen sollten prüfen, ob der Abrechnungszeitraum stimmt und ob die angegebenen Verbräuche überhaupt nachvollziehbar sind. Wichtig ist auch, die Kosten müssen verständlich aufgeschlüsselt sein. Ein Vergleich zu den Vorjahren lohnt immer. Wer etwas nicht versteht, hat das Recht nachzufragen.
Okay, was sind denn die typischen Punkte, bei denen Verbraucherinnen oder Verbraucher genauer hinschauen sollten?
Ja, oft geht es um die Verteilung der Kosten. Ein Teil der Heizkosten wird nach dem tatsächlichen Verbrauch berechnet, ein anderer nach Wohnfläche. Verbraucher und Verbraucherinnen sollten außerdem prüfen, ob ihre Zählerstände korrekt übernommen wurden und ob die Wohnfläche stimmt. Schon kleine Fehler können die Kosten beeinflussen.
Und was soll man als Mieter tun, wenn man Zweifel an der Abrechnung hat?
Dann sollten Sie möglichst schnell schriftlich nachfragen. Wichtig ist, die Abrechnung nicht einfach zu ignorieren. Verbraucher und Verbraucherinnen können Erklärungen anfordern oder Belege einsehen und sich beim Verbraucherservice Bayern im Rahmen einer Verbraucherrechts- oder Energieberatung Unterstützung holen. Oft lassen sich Unklarheiten so schnell klären.
Was sind denn eigentlich die größten Missverständnisse bei der Abrechnung?
Unterscheiden muss man zwischen Vorauszahlungen und den abgerechneten Zahlungen. Die Vorauszahlungen sollten monatlich die Kosten abdecken, die übers Jahr zu erwarten sind. Sollten starke Differenzen zur korrekten Jahresabrechnung auftreten, sollten Sie diese anpassen lassen.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Heiz- und Nebenkostenabrechnung?
Ja, wie der Name schon sagt, werden in der Heizkostenabrechnung von einem Dienstleister wie zum Beispiel Brunata oder Ista nur die Heizkosten abgerechnet. Diese sind dann Bestandteil der Nebenkostenabrechnung durch ihren Hausverwalter, in der gemäß Vereinbarung im Mietvertrag auch auf Mieter umlegbare Nebenkosten abgerechnet werden, wie zum Beispiel Gartenpflege, Müllabfuhr oder wiederkehrende Wartungen. Allerdings keine Sanierungskosten.
Vielleicht noch einen letzten Tipp?
Ja, Zählerstände selbst dokumentieren, zum Beispiel abfotografieren oder notieren und mit den Abrechnungen der Vorjahre vergleichen.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für die hilfreichen Tipps. Also Heizkostenabrechnungen nicht nur auf die Endsumme prüfen, sondern genau hinschauen und bei Fragen nachhaken. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hartl.
Sehr gerne.
Das war Mehr Durchblick im Alltag, der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Mehr Infos und persönliche Beratung gibt's auf verbraucherservice-bayern.de oder direkt vor Ort.
Jetzt in der Ferienzeit ist endlich auch mal wieder Zeit für ausgedehnte Fahrradtouren. Durch die Natur cruisen, den Fahrtwind im Gesicht spüren und dann gemütlich für Kaffee und Kuchen einkehren. Das ist so meine Vorstellung und mein Geschmack. Der Priester Pavel Novak, der hatte aber ganz andere Vorstellungen gehabt. Er hat nämlich beim härtesten Radrennen der Welt mitgemacht. Wie das gelaufen ist, das gibt es in unserem Magazin Innehalten zu lesen. Und mein Kollege und Innehalten-Redakteur Joachim Burkhardt, der weiß mehr dazu. Joachim, was hat es mit diesem Rennen genau auf sich?
Ja, das ist eines der härtesten Radrennen der Welt und es führt einmal quer durch die USA, von der Westküste zur Ostküste. Und das sind mal knapp 5000 Kilometer auf zwei Rädern. Da muss man auch durch Wüsten fahren, über Berge drüber, man muss Stürmen trotzen, große Hitze aushalten und so weiter und so fort. Also es ist knallhart.
Ja, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und ich glaube, ich habe bei euch auch nachgelesen. 11 Tage, 13 Stunden und 45 Minuten war er unterwegs. Das ist ja verrückt. Aber er hat das ja auch nicht nur für sich gemacht, ne?
Genau, seine Teilnahme hat auch einem guten Zweck gedient. Er hat Spendengelder gesammelt. Und ja, das ist letztlich auch das, was von so einer Tour bleibt. Es geht da ja nicht ums Gewinnen. Es geht bei so einer Mammut-Tour meistens einfach nur ums Durchhalten, manchmal sogar ums Überleben. Und tatsächlich viele Teilnehmer an solchen Ultra-Läufen oder Fahrten, die nutzen das auch, um Geld zu sammeln. Und so hat es auch dieser Priester gemacht und recht erfolgreich.
Also auf jeden Fall sich gequält, aber was Gutes auf jeden Fall damit getan. Absoluter Respekt vor der Leistung. Aber auch ohne sportliche Hochleistung lassen sich ja tolle Orte erkunden. Zum Beispiel ganz nah hier bei uns, nämlich im Pfarrverband Trudering-Riem. Und da hat Joachim, das habe ich bei euch gesehen, Michael Förster 16 Flurkreuze und religiöse Bildstöcke dokumentiert. Und hinter all diesen Kreuzen, da stecken auch ziemlich spannende Geschichten dahinter, oder?
Ganz genau. Also es beginnt schon mal damit, dass dieser Herr, der jetzt 72 Jahre alt ist, dass der vor kurzem erst das als neue Leidenschaft entdeckt hat. Also da gab es einen Aufruf vom Pfarrverband. Es wird jemand gesucht, der sich um Wegkreuze und Flurkreuze vor Ort kümmert. Dann hat er sich gedacht, na, ich habe Zeit, ich habe Lust auf so ein Ehrenamt und dann hat er sich da mal eingearbeitet. Und daraus ist jetzt eine immer intensivere Auseinandersetzung mit diesen Denkmälern am Wegrand geworden. Er dokumentiert diese Kreuze und Bildstöcke, er erforscht ihre Geschichte, er spricht mit Menschen, die damit etwas zu tun haben. Oft befindet sich so ein Kreuz ja direkt an einem Bauernhof oder es erinnert an eine Person, die an dieser Stelle gestorben ist. Ja. Und es ist wirklich spannend, was es da für Geschichten gibt. Nur ein Beispiel, da befindet sich auch in Riem ein Gedenkkreuz an der Stelle, wo 1958 ein Flugzeug abgestürzt ist. In diesem Flugzeug saß die Mannschaft von Manchester United, die für ein Fußballspiel in München war. Und noch heute gibt es Fans von dieser Fußballmannschaft, die aus England nach München kommen und diesem Kreuz auch einen Besuch abstatten.
Und die und noch viele andere Geschichten über diese Kreuze, die lesen Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins Innehalten. Sie erhalten das Magazin in vielen Kirchen des Erzbistums München und Freising. Sie können es sich aber auch ganz bequem im Abo nach Hause liefern lassen oder in unserer Michaelsbund-App lesen. Wir wünschen viel Spaß dabei und danke, Joachim, dass du uns einen Einblick gegeben hast.
Sehr gern.
NKR, das Kirchenradio.
Kirchen, die schon hunderte Jahre alt sind, die sind für viele Menschen einfach faszinierend. Generationen von Menschen, die haben dort schon gebetet und gesungen. In unserer kleinen Sommerserie Uralte Orte des Glaubens geht Joachim Burkhardt auf Spurensuche im Erzbistum. Er besucht nämlich Gotteshäuser, die teilweise 1000 Jahre oder älter sind. Den Auftakt, den macht die kleine Kirche St. Ägidius in Keferloh. Das ist ein paar Kilometer südöstlich von München.
Uralte Orte des Glaubens im Erzbistum München und Freising.
Wenn ich ankomme.
Wir sind unterwegs vor den Toren Münchens und zwar in der flachen Münchner Schotterebene. Nur gut einen Kilometer von der Stadtgrenze entfernt steht da das kleine Dorf Keferloh im Südosten. Und Keferloh war über viele Jahrhunderte hinweg ein ganz unbedeutendes kleines Dorf, verloren in den endlosen Weiten dieser Ebenenlandschaft. Und München war auch weit weg. Aber München ist ja dann zur Millionenstadt herangewachsen, bis kurz vor diesen Weiler. Man würde nie auf die Idee kommen, dass sich hier an dieser Stelle so eine bedeutende alte Kirche befindet. Die meisten, die sind unterwegs auf der B471, brausen da durch, Berufsverkehr, Pendler. Es ist ein einziger Strom von Autos. Ja, man muss dann schon mal bewusst rausfahren und ein paar Meter spazieren. Aber sie steht halt schon seit 850 Jahren da.
Wenn ich hineingehe.
Wenn man hineingeht, dann doch eine Überraschung, denn für eine romanische Kirche ist sie sehr groß. Wir reden ja hier nur von einem kleinen Weiler mit mehreren Gehöften und da wurde aber eine Kirche hingestellt, die doch 200 Quadratmeter umfasst. Man kommt von hinten nach vorne und alles läuft auf diese Fresken zu, die sich dann hinten in der Apsis befinden. Ganz in der Mitte ein Weltenrichter-Fresko, Jesus Christus als Weltenherrscher. Allerdings, diese Fresken, die sehen relativ mitgenommen aus. Ganz unüblich, kein klares Gemälde mit scharfen Linien, sondern es sind nur noch Reste. Die hat man ganz bewusst so gelassen, weil sie aus dieser ältesten Zeit der Kirche noch stammen. Geheimnisvoll, nur als Andeutung, aber das macht sie auch so besonders, denn üblicherweise sehen Gemälde in Kirchen anders aus. Eine Besonderheit in St. Ägidius ist, dass es tatsächlich auch ganz moderne Technik gibt. Bei der Generalsanierung hat man unter anderem ein Beleuchtungssystem reingebaut, wo also ganz gezielt Lichtpunkte gesetzt werden und zum Beispiel der Ambo speziell beleuchtet wird. Außerdem gibt es im Rückraum einen ganz modern eingerichteten Andachtsraum, der aus unserer Zeit stammt. Und es ist ein gutes Gesamtkonzept aus uralter romanischer Kunst und moderner Technik, könnte man sagen.
Wann kann ich die Kirche besuchen?
Ja, Keferloh liegt direkt an der Bundesstraße. Man kommt also ganz leicht mit dem Auto hin oder auch mit dem Bus. Und sie ist auch sehr gut zugänglich. Noch bis Oktober ist die Kirche immer außer montags tagsüber geöffnet. Und einmal im Monat gibt es auch eine offene Kirchenführung um 16.30 Uhr. Die Termine schaut man am besten im Internet nach. Ansonsten von Dienstag bis Sonntag täglich zugänglich.
Jetzt haben ja die meisten ein paar Tage frei und das ist doch oft auch der perfekte Zeitpunkt, um nochmal die Wohnung umzudekorieren. Die Couch woanders hinstellen, vielleicht eine Wand streichen und ein paar neue Bilder aufhängen. Wer Lust auf richtige Kunst hat, die gibt es bei Alexandra Mali. Die arbeitet in der Stadtbücherei in Dachau und hat den Schlüssel zur Artothek.
Eine Artothek ist ein Ort, wo Kunstwerke, bei uns im Besonderen Bilder, ausgeliehen werden können, wie die anderen Medien, die es in den Büchereien gibt, auch. Wir haben jetzt in unserer Artothek speziell nur Bilder von Dachauer Künstlern, weil Dachau ja als Künstlerstadt gilt und sich auf die Fahne geschrieben hat, dass diese Künstler bei uns besonders herausgestellt werden sollen.
Ausleihen geht dann auch mit dem Büchereiausweis aus Dachau. Aber im Gegensatz zu den Büchern müssen die Bilder nicht nach 4 Wochen zurückgegeben werden.
Bei uns ist die Leihfrist auf 1/2 Jahr ausgelegt. Es kann auch verlängert werden und in dem Fall bei Kunstwerken so oft man möchte, außer es wäre jetzt von jemandem anderen vorbestellt, kommt natürlich auch vor. Aber ansonsten haben wir Kunstwerke, die wirklich schon 10, 15 Jahre bei Kunden zu Hause hängen.
Und in der Artothek ist dann auch für jeden Geschmack etwas Passendes dabei.
Also es gibt bei uns wirklich alles. Also wir haben von Ölmalerei, alte Dachauer Landschaften bis hin zu modernen Grafiken in Tusche oder Schwarz-Weiß. Also wirklich alles, was so das Herz begehrt. Also es ist wirklich so, dass bei uns jeder ein Kunstwerk finden kann.
Das Angebot ist perfekt, um einfach mal zu testen, was gut in die Wohnung und zum eigenen Leben passt.
Wir haben auch Kunden, die nehmen sich 2, 3 Bilder mit nach Hause, hängen sie an die Wand und bringen dann 2 wieder zurück und sagen, die waren es nicht, aber das dritte behalte ich. Wir haben auch Kunden, die jahrelang dasselbe Bild zu Hause hängen haben und schon von ihrem Bild sprechen, nicht mehr von einem Bild aus der Artothek, die sich also ganze Wände oder ganze Wohnräume danach gestaltet haben.
Die Bilder gibt's auch in einem Online-Katalog. Also daheim aussuchen, anrufen, abholen und dann aufhängen. Linda Burkhardt für das MKR, das Kirchenradio.
Ganz Bayern ist gefühlt im Urlaub und sogar die sozialen Anlaufstellen lassen ihre Angebote ruhen oder dünnen sie aus. Schließlich müssen auch die Mitarbeiter mal Urlaub machen. Die Telefonseelsorge allerdings, die ist rund um die Uhr erreichbar und zwar an jedem Tag der Woche. Das sagt ihr Leiter Alexander Fischold.
Wir sind da und ich glaube, das unterscheidet uns natürlich von diversen Angeboten, die es halt sonst so gibt. Wo Einrichtungen, wo Therapeuten, wo manche Beratungsstellen einfach mal eine Schließzeit machen im August, was sie einfach machen müssen, weil es die Stellen gar nicht mehr hergeben, dass die ununterbrochen offen haben. Ne? Und das merken wir natürlich schon bei den Inhalten, den Gesprächen, dass Menschen einfach sich melden, denen ein Stück ihr Rhythmus in der Woche verloren geht. Ne? Irgendwie und also wo einfach klar ist, die gehen am Montag und am Donnerstag halt in der Teestube zum Beispiel für psychisch kranke Menschen und die hat halt zu.
98% der Telefonseelsorger sind ehrenamtlich, oft schon am Ende ihres Berufslebens und nicht an die Schulferien gebunden. So lässt sich der Dienst auch gut im Ferienmonat August anbieten. Zum Beispiel von Susanne Griebel. Die Bauingenieurin ist seit 6 Jahren Telefonseelsorgerin, kam dazu, als die Pandemie gerade begonnen hatte.
Was ich damals großartig fand, war so diese Klarheit in der Dienststelle, diese Führung, die wir ehrenamtlich oder Mitarbeiter erlebt haben. Dann konnten auch Leute von zu Hause telefonieren oder dass halt immer nur eine Person an der Dienststelle war, dass man sich nicht getroffen hat. Es war anders. Es ist in der Ausbildung eine große Gemeinschaft und wir haben uns alle getroffen und so. Und dann plötzlich so dieses ganz alleine, aber wir wurden unwahrscheinlich gut begleitet. Und ich finde jetzt so im Nachgang gesehen, war das auch so eine Abhärtung für so einen Ausnahmezustand.
3 Jahre später war die Pandemie offiziell vorbei. Die Folgen waren aber auch bei der Telefonseelsorge deutlich spürbar, erinnert sich Alexander Fischold.
Was sich verändert hat, finde ich, dass die psychische Not einfach mehr geworden ist. Dass es so viele Menschen gibt, die Beratung suchen, die therapeutische Hilfe suchen. Und gleichzeitig einfach die Angebote zurückgehen, einfach weil die finanziellen Möglichkeiten gar nicht mehr da sind. Und wir kriegen das natürlich schon mit, also bei unserem Telefon, aber im Austausch auch mit anderen Einrichtungen, dass so Angebote der Krisenhilfe, wie wir das sind, mittlerweile einfach einen ganz großen Teil mittragen der regulären Hilfe, weil die Menschen überhaupt nirgendwo mehr andocken, ja, weil einen Psychotherapieplatz zu finden fast ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Weil kurzfristige Therapeutentermine Mangelware sind, sehen sich die Telefonseelsorger oft mit Anrufern konfrontiert, die ihr Problem bereits haarklein mit der künstlichen Intelligenz diskutiert haben.
Und dann irgendwann entweder aus eigenen Stücken oder von der KI an uns verwiesen werden und dann schon mit sehr viel Vorwissen kommen. Da kommen Menschen, die sagen, ich habe eine Angststörung und eine Borderline-Thematik und das ist ja diagnostiziert durch Dr. ChatGPT und kommen fertig damit an. Und das stellt uns tatsächlich schon ein Stück vor Herausforderungen.
Hier müssen die Fortbildungen sich in Zukunft noch stärker auf solche KI-Diagnosen einstellen, sagt der Leiter der Telefonseelsorge. Verändert hat sich auch die Technik. Seit einigen Jahren gibt es die Möglichkeit, nicht nur am Telefon, sondern auch per Chat Kontakt mit den Seelsorgern aufzunehmen. Vor allem junge Leute melden sich da mit ihren ganz eigenen Sorgen, erzählt Susanne Griebel.
Dieser Wunsch mitzuhalten mit den Gleichaltrigen und sich da auch vielleicht erstmal finden zu müssen, was mache ich mit und wo ist meine Grenze? diese ganzen Social Medias, wo man einfach auch einen großen Druck verspürt, immer gut auszuschauen, perfekt zu sein, alle Leistung zu bringen auf jedem Gebiet.
Alexander Fischold kann das bestätigen. Jugendliche sind heute bestens vernetzt, aber wahnsinnig einsam, sagt er, weil sie sich schwer mit tragfähigen Beziehungen tun. Generell hat die Zahl nicht nur der jungen Anrufer zugenommen. Manche würden gern auch 3 oder 4 Gespräche am Tag führen.
Kann ich erstmal auch verstehen und ist ja auch schön. Und gleichzeitig, unsere Ressourcen sind einfach ein Stück begrenzt. Ja, wir möchten es einfach auch ein Stück gerecht verteilen. Was zur Folge hat, dass wir eben seit einem Jahr jetzt in etwa nach einem Gespräch den Anrufer für bis Mitternacht blockieren. Das heißt, er kann erst am nächsten Tag wieder anrufen. Mit aller Anonymität, die dahinter ist, das macht die Telekom für uns. Also wir sehen die Nummer dennoch nicht, aber drücken halt auf ein Knöpfchen und dann kann der nicht mehr anrufen. Außer ist halt jemand gerade in einer akuten suizidalen Krise, wo wir das dann eben nicht machen.
Obwohl die Telefonseelsorge also nicht mehr Personal hat als vorher, haben so mehr Ratsuchende eine Chance, auch durchzukommen. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
MKR, das Kirchenradio.
Wenn es in den kommenden Nächten klar ist, dann kann man am Himmel ein Spektakel sehen. Denn Sternschnuppen rasen über das Firmament. Was es damit auf sich hat und warum sie Laurentius-Tränen genannt werden, das hören Sie jetzt in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die Laurentius-Tränen, erklärt von Willi Witte.
Auch in den kommenden Nächten kann man sie wieder über den Himmel zischen sehen. Sternschnuppen, jetzt im Juli und August, sind es die Perseiden. Sie tauchen so zahlreich am Nachthimmel auf, weil die Erde auf ihrer Umlaufbahn auf einer alten Kometenstraße fliegt. Hier löst sich ein Komet langsam auf und seine Rückstände verglühen beim Eintritt in die Erdumlaufbahn. Wenn man also eine Sternschnuppe sieht, die so hell leuchtet wie ein heller Stern, ist das eigentlich ein Gesteinsbrocken, der nur ein paar Millimeter groß ist. Durch ihre hohe Geschwindigkeit leuchten die kleinen steinernen Geschosse stark auf, sodass wir diese schöne Erscheinung am Himmel sehen können. Laurentius-Tränen heißen diese Sternschnuppen, weil sie rund um den Gedenktag des heiligen Laurentius am 10. August besonders zahlreich über den Nachthimmel ziehen. Um den Märtyrer, der im Rom des 3. Jahrhunderts Diakon unter Papst Sixtus II. Gewesen ist, ranken sich einige Legenden. Die bekannteste: weil er das Geld der Kirche nicht dem Kaiser, sondern den Armen gegeben hat, soll er umgebracht worden sein. Die Legende besagt, dass der Heilige langsam auf einem Rost über dem Feuer zu Tode gequält wurde. Kurz vor seinem Tod soll er zu seinen Folterknechten gesagt haben: auf der einen Seite bin ich gar, ihr könnt mich umdrehen. Die Laurentius-Tränen kann man in diesem Sommer besonders gut in einigen Tagen, in der Nacht vom 12. auf den 13. August beobachten. Perfekt dabei, am 12. August ist Neumond, da erhellt kein störendes Licht den Nachthimmel. Einfach Richtung Norden schauen und sich schon vorher viele Wünsche überlegen. Denn dann sollen in der Nacht bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde fallen.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Rasant geht es auf das zweite Ferienwochenende zu. Und wenn Sie jetzt neben Freibad, Radeltour und Biergartenbesuch noch etwas anderes unternehmen wollen, mein Kollege Willi Witte, der hat einige Freizeittipps für Sie zusammengestellt.
Ein Sommerjahrmarkt öffnet am Freitagnachmittag und Abend für große und kleine Besucher. Veranstaltet wird er von der Pfennigparade, einem Rehabilitationszentrum für Menschen mit Körperbehinderung in München. Unter dem Motto Ja zu Menschen, Ja zu Miteinander, Ja zur Inklusion werden in den Werkstätten der Pfennigparade hergestellte Produkte zum Verkauf angeboten. Zudem gibt es Essen und Getränke und Live-Musik. Kinder können sich schminken lassen oder in der Hüpfburg austoben. Der inklusive Markt der Pfennigparade findet am Freitag von 13 bis 20 Uhr an der Hanauer Straße im Münchner Stadtteil Mosach statt. Der Eintritt ist frei. Wer mal wieder nach Herzenslust stöbern möchte, für den sind Hofflohmärkte genau das Richtige. Am Samstag bieten Bewohnerinnen und Bewohner der Unteren und Oberen Au in München Schnäppchen zum Verkauf an. Die Stände in Innenhöfen und Gärten sind von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Parallel dazu finden von 13 bis 15 Uhr Hofkonzerte in der Bahnhofstraße statt. Die genauen Standorte gibt's unter hofflohmärkte-münchen.de. Glockenfreunde, aufgehorcht. Am Samstagabend sind alle 5 Glocken der Kirche St. Laurentius in Holzkirchen bei einem Glockenkonzert zu hören. Sogar eine historische Glocke aus dem Jahr 1603 läutet dabei. Zunächst werden alle Glocken der Reihe nach vorgestellt. Anschließend erklingen mehrere Glocken zusammen. Zum Schluss sind alle gemeinsam zu vernehmen. Das etwa halbstündige Glockenkonzert findet am Samstag nach dem 19 Uhr Gottesdienst in St. Laurentius am Marktplatz von Holzkirchen statt.
Bereits ab 18 Uhr und nach dem Konzert können Sie auch auf den Glockenturm hinaufsteigen. Ich wünsche Ihnen und euch ein wunderschönes Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.